Ja, als mich Andreas Bartlock vor einigen Wochen gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, hier in St. Michael eine Fastenpredigt zu halten, da habe ich mir eigentlich gedacht, also vorstellen kann ich es mir eigentlich nicht, aber interessant ist es vielleicht, das einmal zu probieren. Ein neues Format. Und mein Glaube, Religion, Kirche aus kabarettistischer Sicht könnte ganz interessant sein, weil was macht den Kabarettisten aus? Dass er erst einmal nichts glaubt. Er hinterfragt alles, schaut alles erst einmal von der anderen Seite her an, sieht es kritisch, zweifelt. Und im Zweifel, da ist mir heute auch der Moses sehr nahe. Der Moses, der große Statthalter Gottes, der die Israeliten gerettet hat aus der Gefangenschaft aus Ägypten, mit Hilfe Gottes durchs Meer geführt hat. Gott hat das Meer aufgemacht, die Israeliten sind durch. Und wie sie durch waren, sind die Ägypter gekommen und Gott hat das Meer wieder zugemacht und alle sind ertrunken. Also ich habe mir als Kind schon mal gedacht, ein sehr drastisches Bild, aber vielleicht wollte Gott den Israeliten einfach beweisen, ich bin bei euch, ihr könnt euch auf mich verlassen, with God on our side, wie Bob Dylan viele Jahre später mal gedichtet hat. Und jetzt, gerettet, aber wo? In der Wüste. Die Mühen der Ebene. Sie gehen ziellos hin, her, hin und her, nirgends eine richtige Heimat. Öde, nichts zu essen, wenig zu trinken. Und so werden sie langsam unruhig. Die ersten fangen an so zu murren. Bei den Alten hat sich so das, ja, diese Flucht, dieses starke Zeichen Gottes, ist auch schon, hat einen leichten Gelbstich gekriegt im kollektiven Bewusstsein. Die Jungen sagen, hört mal doch auf mit eurem Schmarrn, was ihr uns da erzählt, das hat doch nie gestimmt. Das Einzige, was wir wissen, war, dass es in Ägypten volle Fleischtöpfe gegeben hat. Und lieber essen in Unfreiheit, als in Freiheit nichts zu essen. Oder wie Brecht später vielleicht gesagt hat, zuerst kommt das Fressen, dann die Moral. Und sie waren bereit, ihn zu steinigen oder ihn zumindest, ja, haben gesagt, du musst performen, Moses, wo ist denn jetzt dein Gott? Ha, wo hilft er uns denn? Und Moses war natürlich sauer, war sauer auf sein Volk, die so kleingläubig waren, obwohl Gott ja dieses starke Zeichen damals gezeigt hat. Aber er war natürlich auch sauer auf seinen Gott, weil er gesagt hat, ja, wo bist denn du? Zuerst hilfst du mir, zuerst stellst du mich auf diesen Sockel drauf und jetzt haust du mich einfach runter. Wo bist du? Zeig mir ein starkes Zeichen. Und in dem Moment war der Moses ein großer Zweifler. Und er war nicht recht viel weiter als ein paar hundert Jahre später. Der ungläubige Thomas, der auch die Wunde sehen wollte, reingelangen wollte, um zu spüren, um zu wissen, dass es diesen Gott gibt. Diesen Jesus gibt, der noch lebt. Ja. Und wie wir alle sind Ungläubige, wir wollen es ja immer wissen, was wir glauben. Glaube, Wissen, was weiß man denn schon? Aber ich sage immer, wenn man nichts weiß, kann man immer noch dran glauben. Das Wissen ist ja immer oft auch so ein Zwischenstand. Das Wissen von heute ist oft der Irrtum von morgen. Deswegen kann man oft auch nur das glauben, was man glaubt zu wissen. Vom Standpunkt des Rationalisten aus gesehen, ist Glaube, Religion vollkommen irrational. Sagt er, das ist doch ein Schmarrn. Ja. Marx hat gesagt, Religion ist Opium für das Volk. Wenn man es so sehen will, man kann es mit Sicherheit so sehen. Wobei ich in der heutigen Zeit eher sagen würde, Glaube, Religion ist eher sowas wie Placebo fürs Volk, wenn man so sehen will. Weil was passiert beim Placebo? Beim Placebo glaubt man, dass die Kraft von außen herkommt, obwohl es im Grunde die Selbstheilungskräfte des eigenen Körpers sind. Man könnte sagen, eine Form von Selbstbetrug. Aber wenn es hilft, so what? Dann passt's ja. Auf der anderen Seite gibt es ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft, die diese Dimension Kirche, Glaube, Religion gar nicht mehr kennen. Sie sagen, das brauche ich nicht im Alltag, was nützt mir's? Aber auch diese Menschen kommen irgendwann einmal an existenzielle Grenzen, Grenzsituationen. Plötzlich geht es nicht mehr so, wie es immer gegangen ist. Man wird älter, fühlt sich plötzlich alt, nichts macht mehr Spaß, alles wird grau. Beziehungen gehen vielleicht auseinander. Kinder kommen nicht mehr heim, besuchen einen nicht mehr. Man denkt zurück, was hat man gemacht im Leben? Sieht lauter Versäumnisse. Lebensbrüche reihen sich aneinander wie Rosenkranzkugeln. So Menschen werden dann ja, gerne mal trübsinnig, depressiv. Gehen zum Doktor, kriegen bunte Kügelchen, Psychopharmaka, damit sie wieder gut draufkommen. Großes Thema in unserer Zeit zurzeit. Aber was ist es? Im Grunde auch eine Form von Selbstbetrug. Und wenn wir im Grunde am Ende nur der Selbstbetrug bleiben sollte zwischen Placebo oder Psychopharmaka, dann sage ich, dann nehme ich lieber den mit der Hoffnung, es könnte was dran sein und mit weniger Nebenwirkungen. Vielleicht habe ich recht. Ich sage immer so, der Gläubige kann dem Agnostiker nicht beweisen, dass er recht hat. Der Agnostiker dem Glauben, Gläubigen, aber auch nicht. Religion. Was ist die richtige Religion? Es gibt so viele Religionen in unserer Zeit heute. Diesseitige, esoterische, jenseitige. An was man alles glauben kann. Facebook, Fußballgott, Selbstoptimierung. Ich glaube an mich selbst. Viele Menschen haben dann so Uhren dran, so Controlling-Systeme, die dann schauen, wie die Herzfrequenz ist, die einem sagen, wann man wieder aufstehen muss, wann man ein paar Schritte gehen muss, wann man sich setzen darf. Stoppen, Stoppuhr. Ich habe früher immer gesagt, die einen haben eine Stoppuhr, die anderen eine Religion. Was, wenn man fest genug an die Stoppuhr glaubt, kann daraus auch eine Religion werden. Die einen glauben an das Schweißtuch Christi, die anderen an das verschwitzte Trikot von Cristiano Ronaldo. Es gibt immer und überall funktionale Äquivalente. Die Frage ist nur, Transzendenz oder Transpiration? Prophet oder Profit? Religionen. Religiöse Riten. Schauen wir doch mal ein paar an. Ein bisschen oberflächlich zusammengefasst, aber schauen wir mal an, was ist so das Katholische. Was ist beim Katholischen? An hohen Feiertagen Pomp, Prunk, Gloria, Ministranten mit Kerzen, ein paar Ministranten, die in der Hierarchie schon aufgestiegen sind, mit dem Weihrauch fasselt auf das hin und her und hin und her, dass der Rauch groß aufschwabit, zwischendrin der Pfarrer, buntes Kleidchen, Ornat bestückt, man ist noch nicht eitel, darf predigen, aber nicht heiraten. Gottesdienst, sitzen, knien, stehen, dauernde Abwechslung, das reinste Fitnessprogramm für Untrainierte. Evangelischen. Pompmäßig total abgespeckt. Nur schwarzen Talar, weißes Bäffchen. Pfarrer oder Pfarrerin dürfen miteinander verheiratet sein, dürfen miteinander Kinder haben, dürfen alle beide predigen, dürfen, auch wenn es in der Ehe nicht mehr klappt, sich wieder scheiden lassen. Sie dürfen quasi an dem ganz normalen Leben teilnehmen, das jeder von uns irgendwo so teilt. Und deswegen ist es manchmal auch sehr nahe, wenn uns die Menschen vom richtigen Leben berichten, weil sie wissen, von was sie reden. Muslime müssen 5-mal am Tag nach Mekka beten. Die Juden beim Gebet hin und her bewegen. Das brauchen die Menschen als Annäherung an ihren Gott. Ich glaube an Gott selber, wenn es einen Gott überhaupt gibt, ich glaube an Gott selber ist es doch vollkommen wurscht, ob jetzt da 5 Ministranten rumstehen mit der Kerze und die mit dem Weihrauchfassel hin und her schwingen, ob der Pfarrer einen schwarzen Talar anhat oder bloß ein buntes Kleidchen, ob sie sitzen, stehen, knien, ob ein Pfarrer predigt oder eine Pfarrerin. Ich glaube an Gott selber, wenn es einen Gott überhaupt gibt, ich glaube an Gott selber ist es vollkommen wurscht. Aber der Mensch braucht es. Der Mensch braucht es für seine Annäherung an seinen Gott. Und so kann man natürlich sagen, okay, die religiösen Menschen sagen für sich, ja, jeder macht es halt so nach seiner Fasson. Der eine macht es so nach dem Ritus, der andere macht es nach dem Ritus. Aber im Grund verstehen wir uns ja alle. Aber so sind viele religiöse Menschen gar nicht getaktet. Weil viele religiöse Menschen denken nur so, wie sie selber es machen, ist es das einzige Richtige und alle anderen machen es falsch. Auch können sich viele religiöse Menschen ihren Gott nur so vorstellen, wie sie selber sind. Kleingeistig, missgünstig, rachsüchtig, alltagskorrupt, für Schmeichelungen anfällig. Ich kenne Menschen, die sagen, Gott hat die Welt von Anfang bis Ende durchgedacht. Es ist alles vorbestimmt. Und dann versuchen sie trotzdem, die gleichen Menschen, diesen Gott jeden Tag für ihre eigenen kleinen, eigenen individuellen Wünschen durch Gebete von seinem Weltplan abzubringen. Das war für mich als Kind schon immer ein Widerspruch. Schaut Jerusalem, eine Stadt, drei Weltreligionen. Man könnte sagen, da müsste allumfassender Friede herrschen. Und was ist? Sie schlagen sich die Schädel ein, Religionskonflikte, wo du hinschaust, wenn du in diese Stadt kommst. Ich denke, die müssten doch miteinander reden. Die müssten schauen, wo sind Gemeinsamkeiten. Und wenn ich mir schaue, die Muslime haben zum Beispiel ihr Freitagsgebet. Die Juden ihren Sabbat. Die Christen ihren Sonntag. An drei verschiedenen Tagen. Ich sage, die könnten sich doch zusammentun. Die könnten doch sagen, Mensch, unsere heiligen Stätten, wir teilen die miteinander. So wie früher in München einmal Bayern und 60 die Allianz Arena. Gut, hat damals auch nicht funktioniert, aber trotzdem. Es funktioniert leider nicht. Wir Christen sagen ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber wenn man sich selber nicht mag, dann kann der Schuss auch nach hinten losgehen. Manche zetteln dann Religionskriege an. Wenn man schaut, was schon alles im Namen der Religion angestiftet worden ist. Unglaublich. Es gibt Menschen, die sagen, gäbe es keine Religion, gäbe es auch keine Religionskriege. Meine Augen auch zu kurz gesprungen. Weil was wäre, wenn es keine Religionskriege oder keine Religionen gäbe? Dann würden sich heute die Veganer, die Vegetarier und die Schweinefleischesser die Fresse einschlagen. Es gibt immer einen Grund, warum man für seinen Glauben dem anderen eine aufs Hirn draufhaut. Ja. Was ich auch immer sehr interessant fand als Kind schon, das war der Glaube an die Unfehlbarkeit des Papstes. Das habe ich als Kind auch schon nie verstanden, wie der Mensch draufkommen kann, zu sagen, der Papst ist unfehlbar. Nach 2000 Jahren ist es den Katholiken plötzlich eingefallen. Was war davor? Waren sie da nicht unfehlbar? Oder haben sie es einfach nicht gewusst? Da habe ich mir schon immer gedacht, welche Anmaßung ist denn das, sich anzumaßen, zu sagen, der Papst ist unfehlbar. Für mich ist es nur ein Disziplinierungsmoment für die Gläubigen gewesen, um sie quasi im Glauben klein zu halten, beuge die Knie. Mehr war das in meinen Augen nicht. Ja, Gott mutet den Menschen einiges zu. Ich habe mir schon früher immer gedacht, warum hat er sich diese Erde überhaupt angetan, wo plötzlich das Böse da ist. Und wenn du schaust, einer mobbt den anderen, einer macht dem anderen was. Als Kind habe ich mir das natürlich gedacht. Aber wenn ich oft so in die Zeitungen reinschaue, denke ich mir oft, wie kann Gott das alles zulassen? Ist er Zyniker? Manchmal denke ich mir schon, Gott hat Humor. Aber der Einzige, der darüber lachen kann, ist er selber. Wenn man sich denkt, wir leben hier alle in Saus und Braus, sind zwar alle wahnsinnig schlecht drauf, aber wir leben in Saus und Braus, sind gesättigt bis zum geht nicht mehr, schmeißen Essen weg, wenn es nicht schmeckt, ab für Teufel auf Zeiten. Und auf der anderen Seite gibt es Millionen und Abermillionen von Menschen, die aufgrund des Klimawandels keine Lebensgrundlagen mehr haben. Ja, fliehen müssen, ganze Familien, fliehen nach Norden, nach Nordafrika, versuchen übers Mittelmeer zu uns zu kommen. Viele sterben im Mittelmeer. Und die, die zu uns kommen, die wollen wir auch nicht haben. Heißt, Flüchtlinge, weg mit denen, die brauchen wir nicht. Obwohl wir mit unserem Way of Life für diese Klimakatastrophe weitgehend mit auch verantwortlich sind. Wollen wir es nicht haben, wir übernehmen keine Verantwortung dafür. Aber es geht uns trotzdem gut. With God on our side, weil Gott mit uns ist und mit den Schwachen, den Flüchtlingen im Mittelmeer, da lässt er das Meer drüber schwappen, dass die ertrinken. Ist das so gemeint? Da da komme ich manchmal wirklich an die Grenzen meines Glaubens. Sonst hat man als Kind immer gesagt, gib Gott das Häslein, gib da auch das Gräslein. Aber wenn das Gräslein schon seit Jahrzehnten nicht mehr langt für die ganzen Menschen auf der Welt, selbst hier in Deutschland ist es ja zum Teil so, dass Kinder ohne Frühstück in die Schule kommen, wo sich dann Ehrenamtliche wieder darum kümmern müssen, Arche oder Lebensbrücke oder wie diese Menschen alle heißen, diese verdienstvollen Ehrenamtlichen, die schauen, dass diese benachteiligten Kinder zumindest was zu essen kriegen. Ja. Und weltweit so viele Kinder, die tagtäglich verrecken, weil sie nichts zu essen haben. Und da denke ich mir, da müssen wir doch als christlicher Nächstenliebe schon ganz andere Bevölkerungspolitik machen, andere Schwangerschaftspolitik, andere Familienplanung. Wir müssen in Richtung Verhütung gehen, um das Ganze irgendwie nochmal in den Griff zu kriegen. Aber was ist? Man hört nur ein Nein, ein Nein, Nein, Nein. Und ich denke, wenn es um diese Fragen geht, dann müssten vielleicht diese ganzen Würdenträger und Kardinäle und Bischöfe, ja, die sich jeden Tag an den gedeckten Tisch setzen, ja, ohne zu wissen, wie der erwirtschaftet wird, die müssten vielleicht in der Frage ein bisschen stiller sein und andere Leute vielleicht nachdenken lassen und gute Konzepte entwickeln lassen, mit neuen Plänen. Ja, Gott mutet uns Menschen viel zu. Ich kenne einen, der hat gesagt, ich habe aufgehört mit Gott. Warum? Weil ich immer gebetet habe für was ich haben wollte, wo ich gehofft habe, dass es eintritt und nie ist das eingetreten. Er hat gesagt, wenn ich bei Adidas arbeite, dann kriege ich zumindest meine Turnschuhe günstiger. Aber hier bei Gott kriege ich immer Nummerne drauf. Und das mag ich nicht mehr mitmachen, der ist für mich gestorben. Und so denken wir doch alle. Ich bete, damit ich was kriege, do und des. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist das Ganze gar nicht so gedacht. Wenn vielleicht ist es oft ein Vater unser zu beten, dein Wille geschehe. Gell? Aber wie schwierig ist es manchmal auch, das zu akzeptieren, wenn er dann wirklich eintritt. Was ich hier in St. Michael immer interessant finde, vor allem am 9 Uhr Gottesdienst, da bin ich hauptsächlich, das ist so das Glaubensbekenntnis. Das Glaubensbekenntnis ist ja so, um 9 Uhr, dass man sich manchmal, oder ich finde es sogar relativ häufig, drum drückt. Ja, da singt man dann so Lieder wie Gott ist dreifaltig einer, oder man singt es auf Lateinisch, gell, wo man dann nicht so genau weiß, wo man gerade ist, und man sucht noch die Melodie, dass man ungefähr mitkommt, und dann ist es ja. Aber wenn es dann wirklich gebetet wird, dann wird es mit einer solchen Inbrunst gebetet, denke ich mir manchmal, mit einer solchen Inbrunst, wie du es von der deutschen Fußballnationalmannschaft kennst, wenn die Nationalhymne singen. Also bewegt die Lippen sozusagen. Und ich denke mir immer, vielleicht geht es den anderen allen genauso, wie es mir immer geht, dass ich mir auch immer bei jedem Satz frage, glaube ich das eigentlich oder sage ich nur, dass ich das glaube? Und deswegen sage ich es ganz leise, dass die anderen vielleicht meinen, aber ja, manchmal bete ich einfach mit, damit es ein bisschen lauter wird. Und so bei vielen Dingen kann ich auch mitgehen. Aber bei einem Satz habe ich noch nie mitgebetet. Der heißt, ich glaube an die heilige katholische Kirche. Ja, an was soll ich denn da glauben? An den Machterhaltungstrieb vieler älterer Männer, weißer Männer, die durchaus auch andere Hautfarbe haben können, ja, die immer noch reformunfähig Frauen wie Menschen zweiter Klasse behandeln, die nicht willig sind, irgendwas daran zu ändern, bloß dass sie an ihrer Macht nicht rütteln müssen. Soll ich an diese Menschen glauben, die seit über einem Jahrzehnt wissen, dass Missbrauch in der katholischen Kirche stattgefunden hat? Aber sie es trotzdem weiterhin unter den Tisch kehren wollen. Und dann, wenn was aufkommt, dann gibt man es zu. Aber man versucht sich immer noch an den Opfern schadlos zu halten, damit ja der Kirche kein Geld wegkommt. Soll ich an diese Menschen glauben? An diese Menschen? Nein, an diese Menschen will ich nicht glauben. Ich will, wenn, an die Einheit der Christen glauben, an den christlichen Glauben, an die Aussage des Evangeliums, an solche Sachen will ich glauben, aber nicht an den Machterhaltungstrieb vieler älterer Männer. Und da fällt mir persönlich immer ein Text ein von Konstantin Wecker, den ich dann immer denke, wenn ich diesen Satz höre, der einmal gesagt hat, und wenn Sie Ihre Arme zum Segen ausbreiten, dann mache ich mich ganz klein, um ja nichts abzubekommen davon. Judas. Ich verstehe nicht, warum man bei den Christen Judas so schlecht redet. Ich verstehe das nicht. Weil im Grunde war Judas ja nur ein Mittel zum Zweck. Es gibt viele Leute, die sagen, er war ein Verräter. Vielleicht war er ein Verräter. Das kann sein. Ja. Aber was wollte er? Mit welcher Absicht hat er verraten? Vielleicht hat er verraten, weil er sich gedacht hat, okay, ich gebe Jesus heute an die Römer. Aber morgen wird er gekreuzigt und dann steigt er vom Kreuz herab und verjagt diese Besatzungsmacht, haut sie weg und ins Meer rein und das Meer schwappt über die drüber und die sind weg. Ein Showdown, dass alle sagen, mein Gott, bist du stark. Wow, das ist wahrlich Gottes Sohn. Ich denke, das war die Absicht von Judas, weil sonst hätte er sich wahrscheinlich nicht umgebracht, als er gesehen hat, dass dieser Jesus nicht als Sieger vom Kreuz runterkommt, sondern dass er stirbt. Verlierer. Die letzten Sätze waren noch, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch noch in Zweifel. Ich kann diesen Judas nur so sehen wie Marcel Pagnol, Amos Oz, Walter Jens. Als gescheiterte Figur, als gescheiterten Menschen, der was wollte und dann einfach das Verkehrte dabei rausgekommen ist. Ich verstehe auch nicht, wie man auf die Gedanken kommen kann, zu sagen, er war ein Verräter. Und deswegen, ja, es hat, an diesem Tag haben ihm auch andere verraten. Und abermals krähte der Hahn, der dann später große Karriere gemacht hat in der Kirche. Ja, er war Mittel zum Zweck. Wäre es Judas nicht gewesen, hätte es ein anderer sein müssen. Weil wenn das so nicht gewesen wäre, ja, was wäre da mit der ganzen Kirche gewesen? Ja, hätte man dann an Ostern, an Auferstehungsglauben? Ich glaube nicht. Insofern denke ich mir, müsste man dankbar sein. Und wenn ich dann im Markus-Evangelium lese, dass Jesus gesagt haben soll, es wäre besser gewesen, dass dieser Mensch nie auf die Welt gekommen wäre, dann denke ich mir, Jesus, der immer für Verzeihung war, warum soll er gerade in dem Moment, wo es um ihn selber gegangen ist, ein rachsüchtiger Mensch geworden sein? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann das mir das nicht vorstellen. Ich glaube, dass Judas bei Gott sein Danke gekriegt hat. Wie gesagt, sonst wäre sein Plan nicht aufgegangen. Was wissen wir von Jesus? Was wissen wir von Jesus? Eigentlich wissen wir von Jesus ganz wenig. Die ersten 30 Jahre kaum irgendwas. Gut, Geburt wird uns übermittelt. Vater, Heiliger Geist oder vielleicht Josef, wer weiß es. Maria, die Mutter. Ja. Mir eigentlich vollkommen egal, wer der Vater oder sonst irgendwas war. Wichtig ist für mich die Aussage, dass Josef zu seiner Familie gestanden ist, zu seiner Freundin mit dem unehelichen Kind. Das ist die Message. Und da hat er sich ganz anders verhalten, ehrenhaft verhalten. Ganz anders, als die katholische Kirche jahrhundertelang uneheliche Kinder diskreditiert hat. Was wissen wir sonst noch von Jesus? Ja. Geburt im Stall, Flucht nach Ägypten. Ja. Es siedelt sich bei den Armen an, bei den Schwachen, bei den Kindern, bei den Migranten. Bin gespannt, wie heuer im Sommer, wenn die Landtagswahl langsam zu Ende geht oder Fahrt aufnimmt und die Umfragewerte schlecht sind, auch wieder viele Politiker mit dem Zeh in der Partei sich der Flüchtlingsfrage annehmen. Vielleicht genauso wie damals der Herr Seehofer, der gesagt hat, an seinem 69. Geburtstag sind 69 abgeschoben worden und sich auf die Schulter geklopft hat. Bin gespannt, wie man damit heuer wieder umgehen wird. Jesus, was wissen wir sonst noch von ihm? Mit 12 im Tempel, sehr belesen. Mensch ohne Sünde, kann sein. Und sonst? Ich finde es absolut, was mich so absolut fasziniert an dieser ganzen Geschichte, ist die Message des Evangeliums. Diese großartigen Geschichten, die uns anleiten, so zu leben, wie man im Grunde leben müsste, um friedlich miteinander umgehen zu können. Und da ist für mich ja sowas wie die Geschichte vom barmherzigen Samariter genauso stark als wie das Gleichnis vom verlorenen Sohn, die Bergpredigt. Diese ganzen Geschichten, die so alltagstauglich sind, verzeihen, Nächstenliebe. Wenn wir alle so leben würden, ja, das wären paradiesische Zustände. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn jemand so lebt und anständig ist, dann ist mir das auch vollkommen egal, ob der nur Kirchensteuer zahlt oder an Gott glaubt oder sonst irgendwas. Wenn jemand so lebt, dann lebt er so, wie es von ihm gefordert wird. Und dann ist mir, wie gesagt, wurscht, ob das ein Christ ist oder ein Existenzialist, kamischer Prägung oder einer indifferent ist. Wenn jemand so macht, dann lebt er im jesuanischen Glauben und dann lebt er in meinen Augen wesentlich konsequenter christlicher als wie diejenigen, die jeden Sonntag vor lauter katholisch sein die Kirchenbank durchknirgeln und am Montag mir vorrechnen, wie viel die Migranten kosten. Ja, ich verstehe Gott nicht so als wie eine Jukebox, wo man oben ein Geld reinschmeißt und unten kommt was raus. Nicht mein Verständnis. Ich brauche dieses Evangelium, diesen Jesus, den brauche ich als Kollektiv für mein Leben, dass ich weiß, was mache ich richtig, was mache ich falsch. So quasi als Anleitung auch zur Demut, dass ich nicht überschwapp, als Kollektiv, dass ich den Zaunpfahl in meinem Auge sehe und nicht nur den Splitter im Auge des anderen. Das sind diese Sachen, die wichtig sind in meinen Augen. Ratzinger hat gesagt, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Ich bin kein großer Ratzinger-Fan, aber der Satz hat mir sehr gefallen. Habermas hat gesagt, er glaubt, und der sich selbst als religiös unmusikalisch bezeichnet hat, hat gesagt, er glaubt nicht, dass eine Gesellschaft ohne Transzendenz es auf die Dauer schaffen wird. Ich würde mal so sagen, Religion kann manchmal ganz schön dumm machen, aber Nicht-Religion bewahrt einen nicht davor. Ich denke, wir sollten uns alle an dem Positiven, was das Christentum auch bietet, raufziehen. Wir sollten sagen, okay, da gibt es ja so wahnsinnig tolle Sachen im Christentum, ja, was uns anleitet, was uns gut machen lässt, was uns quasi antreibt, gut zu tun. Und an dem sollten wir uns, und nicht immer nur missbraucht, so wichtig er ist, dass man das Ganze aufklärt, aber wir sollten auch wieder mal sagen, es gibt auch ganz viele positive Dinge in diesem Christentum. Wenn ich nur denke, jeden Tag, wie viele Leute sich positiv im christlichen Glauben um andere Leute kümmern, andere Leute pflegen, etc. Das sind tolle Sachen. Oder auch der Widerstand der Geschwister Scholl wäre ohne jesuanischen Glauben nicht möglich gewesen. Und wenn ich unser Grundgesetz anschaue, die Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 1. Großer Satz aus dem christlichen Glauben heraus entstanden. Dieser Satz, ob der heute noch einmal so reinkommen würde, ich weiß es nicht. Ich vermute, dass er heute wahrscheinlich eher heißen würde, die Würde des Deutschen ist unantastbar. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.